Immo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Limo, dem Podcast für die Immobilienwirtschaft. Das Motto des heutigen Podcasts: herzlichen Glückwunsch. Denn diese Limo nimmt den 100. Geburtstag des GdW Bundesverband Wohnungs- und Immobilienwirtschaft zum Anlass, mit unterschiedlichen Menschen aus der Branche über Themen zu sprechen, die sie bewegen. Und natürlich geht es dabei auch um die Rolle des GdW. Wir hören einerseits den Journalisten Michael Fabricius, leitender Redakteur Immobilien bei der Welt, Welt am Sonntag und Welt TV, andererseits aber auch zahlreiche junge Führungskräfte von kommunalen und genossenschaftlichen Wohnungsunternehmen, die für teils sehr frische und andere Blickwinkel inmitten der zahlreichen Herausforderungen sorgen. Wir sprechen zum Beispiel über die Verantwortung von Genossenschaften, über Diversität und wie diese in den Unternehmen gelebt wird, über das Arbeitsumfeld Wohnungswirtschaft oder bezahlbares Wohnen. Meine jungen Gäste sind Thomas Fleck, Vorstandsmitglied bei Neues Berlin EG, Josef Scharnagel, Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft Traunstein GmbH und Co. KG, Christian Hauptner, geschäftsführender Vorstand der Wohnungsgenossenschaft Nürnberg Nord, Lara Meyer, Vorständin der Ostland Wohnungsgenossenschaft EG in Hannover, Dr. Florian Ebrecht, Vorstandsbevollmächtigter bei der Spar- und Bauverein EG Dortmund, außerdem Professor für Immobilienmanagement an der Internationalen Hochschule in Erfurt. Sandra Altmann, Vorständin der Wohnstätte Krefeld Aktiengesellschaft. Lars Lippelt, Geschäftsführer bei der KHW Kommunale Haus- und Wohnen GmbH. Und last but not least Tim Schreiber, Vorstand der Braunschweiger Baugenossenschaft. Letztlich darf auf der Geburtstagsparty natürlich der Jubilar nicht fehlen. Und so spreche ich auch mit Axel Gedaschko, dem GdW-Präsidenten, Ingeborg Esser, Hauptgeschäftsführerin des GdW, und Dr. Christian Lieberknecht, Geschäftsführer des GdW. Bei unserem kurzen Interview geht es vor allem darum, wie es einem 100-Jährigen gelingt, jung und frisch zu bleiben und auch genauso wahrgenommen zu werden.
Also einem 100-Jährigen, ja, wie soll man das sagen, dem wünscht man eigentlich normalerweise gute Gesundheit, nicht? Das ist bei einem Verband aber auch nicht ganz verkehrt.
Der Zukunftsbegriff in der Wohnungswirtschaft war viele Jahre so statisch wie die Immobilie selbst. Aber die Welt um uns herum hat sich verändert und auf uns kommt eine ganz andere Dynamik im Moment zu.
Was treibt mich an? Ja, spannende Frage. Ich finde ja, dieses Kraft des Miteinanders sagt ja in irgendeiner Art und Weise schon sehr viel. Also Miteinander. Und der Antrieb ist, mit Menschen, also Perspektivenvielfalt in irgendeiner Form hereinzubringen.
In diesem Sinne, Happy Birthday. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, viel Spaß beim Mitfeiern und vor allem beim Zuhören. Prost. Mein Name ist Iris Jacherts. Ich bin Chefredakteurin des Branchenmagazins DW, die Wohnungswirtschaft. Herr Fabricius, Sie haben ja eine lange Geschichte mit dem GdW. Wie ist denn so die Zusammenarbeit?
Wenn ich an den GdW denke, dann denke ich als Journalist natürlich zuerst ans Presseteam, muss ich sagen. Die Verbandspolitik selbst vermag ich inhaltlich nur zum Teil zu bewerten. Ich bin nun mal Informationsempfänger und aus der Perspektive heraus muss ich sagen, ist die Zusammenarbeit mit dem Presseteam des GdW wirklich die ganzen Jahre hindurch richtig gut gewesen. Also sehr vertraulich teilweise, sehr unprätentiös, schnell, unkompliziert. Das ist aus Sicht des Journalisten, hat es natürlich einen hohen Wert, ja, und steht aber irgendwie auch für diesen Verband und die Professionalität, muss man sagen. Und mir gefällt auch, das muss ich auch ergänzen, die Zusammenarbeit mit dem inzwischen langjährigen Chef Axel Gedaschko. Da habe ich auch teilweise kurze, schnelle Wege hatten wir zusammen, die auch mal per SMS beschritten werden. Ja, also das ist echt eine vertrauliche Zusammenarbeit und trotzdem ist klar, dass ich auch kritische Kommentare schreibe und die werden dann da auch akzeptiert. Und es ist ein gutes Level, auf dem wir hier in Berlin zusammenarbeiten.
Sie sagten jetzt kritische Kommentare. Was sind denn zum Beispiel solche kritischen Kommentare? Was kritisieren oder was würden Sie kritisieren, positiv wie negativ, am GdW, am Verband?
Also da geht es natürlich um die Inhalte, nicht? Also weil der Verband macht natürlich das, was ein Lobbyverband machen muss. Der vertritt die Position der Mitgliedsunternehmen gegenüber der Politik. Auffallend ist jetzt zum Beispiel seit anderthalb Jahren, dass man regelmäßig natürlich einfach Subventionen in Form von Niedrigzinsen fordert. Das kritisiere ich inhaltlich. Der Verband muss das aber machen. Also was soll er sonst tun? Deswegen finde ich das alles sinnvoll vorgetragen. Vor allem aber, und das muss man auch sagen, was mir auch an den Jahrespressekonferenzen gut gefällt, da sind wirklich oft gute Statistiken, sehr fundiert, alles sehr transparent auch dargestellt, woher die Daten kommen. Wenn man dem GdW zuhört bei der Jahres-PK, kriegt man echt ein gutes Bild vom Zustand der Wohnungswirtschaft. Und darauf kommt es hier an, nicht? Und das ist das, was der Verband macht, das ist das, was bei den Journalisten ankommt.
Sind Sie denn auch in Kontakt mit den Mitgliedern des GdW, sprich mit den Wohnungsunternehmen direkt?
Ja, genau, das muss man auch sagen. Mit dem GdW verbinde ich halt eben nicht nur den Verband hier in Berlin, sondern ich kenne halt auch die Unternehmen, die dahinter stehen und die wirklich quer durch die ganze Republik in allen möglichen Situationen von Freiburg bis Flensburg teils echt komplizierte Stadtteile bewirtschaften. Und da habe ich auch schon die Leute besucht, Vorstände und Geschäftsführer, und muss sagen, also erstens, auch die sind sehr professionell, und zweitens, die sind da mitunter in Situationen, in denen die arbeiten müssen, die sind wirklich sehr herausfordernd. Und da, in diesen Zuständen, in denen die teilweise arbeiten, haben die trotzdem oft super Ideen, was Sanierung angeht, was Mieterbetreuung angeht, die gesamte Bewirtschaftung, finde ich wirklich oft sehr überraschend, und zu Recht sind da auch viele Preise schon verliehen worden, Deutscher Bauherrenpreis und so weiter. Also die Mitgliedsunternehmen hinter dem GdW finde ich wirklich echt innovativ und sollte man auch immer hinschauen. Und naja, und da ist der GdW natürlich auch ein sehr guter, wie sagen wir so schön, Door-Opener.
Jetzt machen wir diesen Podcast, weil der GdW tatsächlich 100 Jahre schon besteht. Haben Sie Geburtstagswünsche? Was wünscht man einem 100-Jährigen?
Also einem 100-Jährigen, ja, wie soll man das sagen, dem wünscht man eigentlich normalerweise gute Gesundheit, nicht? Das ist bei einem Verband aber auch nicht ganz verkehrt, weil wichtig ist natürlich, dass der bei, sagen wir mal, organisatorischer und politischer Gesundheit bleibt. Ja, da habe ich aber auch wenig Bedenken, muss ich sagen, beim GdW. Das ist das eine. Ich wünsche, dass die Leute, die da arbeiten und die auch dort in Zukunft arbeiten werden, weiterhin einen kurzen Draht zu Journalisten aufrechterhalten können. Das ist nochmal aus meiner Sicht einfach echt mit das Wichtigste. Ja, und dann habe ich noch so einen kleinen Punkt, den würde ich gerne ergänzen. 100 Jahre wäre ja eigentlich auch ein guter Anlass, einmal kurz darüber nachzudenken, etwas mit dem Kürzel GdW zu unternehmen. Weil ich muss denn immer meinen Kollegen hier erklären, was hat denn jetzt GdW zu tun mit Bundesverband Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen? Also ich wünsche für die nächsten 100 Jahre eine tolle Idee für eine neue Verbandsnamensabkürzung.
Ich glaube, ein paar Ideen sind im Köcher, so viel kann ich verraten. Herr Fabricius, herzlichen Dank für das kurze Gespräch und die Wünsche an den GdW.
Gerne. Alles Gute.
Der GdW wird 100. Das Thema dieses Podcasts ist auch, wir schauen in die Zukunft. Wir schauen in die Zukunft mit jungen, nachfolgenden Generationen an Führungskräften. Und einer davon ist Thomas Fleck aus Berlin. Thomas Fleck, sind Sie überzeugt davon, dass der GdW es auch schafft, mit 100 jung zu bleiben?
Ich glaube, die Zahlen sind total irrelevant. Ab 100, 250, erstmal herzlichen Glückwunsch zum 100. Geburtstag. Das kann nicht jeder von sich behaupten. 100 Jahre zu haben, ist, glaube ich, was ganz Schönes. Und 100 Jahre heißt ja auch 100 Jahre Erfahrung zu haben. 100 Jahre aus der Vergangenheit gelebt und gelernt zu haben. Und ich glaube, 100 Jahre jung zu bleiben, ist, wenn man eine schöne Haltung hat, eine gesunde Haltung hat. Und das sieht man auch beim GdW von den Veranstaltungen, die wir gesehen haben, also wo es um Menschen ging, wo es auch um Vielfalt ging, wo es im Mittelpunkt des Menschen ging, wo mehrere Stimmen gehört werden dürfen, schon was ganz Besonderes. Und da glaube ich, bin ich überzeugt davon, mit 100 Jahren weiterhin ganz jung zu bleiben und aber auch in der Zukunft jung zu sein. Denn die Wohnungswirtschaft und auch die Jüngeren, die nachkommen, haben, glaube ich, auch eine ganz schöne Haltung, die das auch mittreiben werden. Nein, aber ich glaube wirklich, dass die Kollegen, die jetzt in den letzten Jahrzehnten nachgekommen sind, dass die eine treibende Kraft auch bei den Verbänden sein werden. Weil wir haben andere Ansprüche, wir haben andere Ideen, wir haben andere Perspektiven. Das ist vollkommen okay, die wandeln sich ja auch. Und durch den Wandel der anderen Perspektiven, der neuen Kollegen, die hinzukommen, wird Wohnungswirtschaft auch in 10 Jahren, in 20 Jahren wieder neu verstanden werden. Es werden wieder neue Kollegen kommen.
100 Jahre GdW, das habe ich natürlich auch Frau Altmann gefragt. Frau Altmann, ist der GdW ein weißhaariger Mann mit 100? Oder wie schätzen Sie den Verband ein?
Nein. Der GdW ist nicht der weißhaarige Mann. Der Verband begleitet uns ja auf unserem Weg durch diese Herausforderungen und auch durch eine Zeit des Umdenkens und der neuen Dynamik, ebenfalls sehr dynamisch und leistet an ganz vielen Stellen wertvolle Arbeit, wertvolle Hilfestellung. Und auch im Verband kommen die verschiedenen Menschentypen, Diversität, verschiedenes Alter, verschiedenes Geschlecht zusammen. Und das schätze ich persönlich sehr am Austausch innerhalb des Verbandes.
Auch Florian Ebrecht habe ich gefragt, ob der GdW ein wichtiger und guter Partner für ihn bzw. für sein Unternehmen ist. Gelingt es dem GdW, lieber Herr Ebrecht, sich immer wieder auch neu zu erfinden, um auch die neue Generation an Führungskräften mitzunehmen und ein Partner zu sein?
Ich muss sagen, dass ich zumindest die Arbeit des GdW so bewerten kann, dass ich gerade Themen wie serielles Bauen, Rahmenabkommen, die dort geschlossen werden, Kompetenzzentren wie DigiWo, die Beratung der Unternehmen, die Formate, die der GdW durch Arbeitskreise schließt, auch durch Veranstaltungen wie Verbandstag und dergleichen, die Präsenz der Hauptprotagonisten des GdWs, wie die auftreten, wo sie auftreten und was sie letztlich alles tun, um einerseits natürlich einen Wissenstransfer sicherzustellen, eine Rechtssicherheit auch sicherzustellen, sich politisch zu engagieren und die Politik entsprechend, dort mitzuwirken, zu beeinflussen, dass, all diese zukunftsträchtigen, innovativen und visionären Ideen, die vielleicht auch jetzt schon in der Wohnungswirtschaft gelebt und gedacht werden, dass die halt vorangetrieben werden.
Wie steht Christian Haubner zum Verband, zum GdW? Er ist vor allem der Meinung, dass die Politik einen guten Handlungsrahmen für ihn, für sein Unternehmen zur Verfügung stellen soll. Und dafür schätzt er ganz besonders die Arbeit und die Stimme der Verbände.
Wir sind für unseren Regionalverband, den VdW Bayern und natürlich unserem Spitzenverband, den GdW, mit einem meinungsstarken und vor allem nimmermüden Präsidenten Axel Gedaschko. Wissen Sie, Politik, Mieter und Wohnungsgenossenschaften wollen ja eigentlich alle das Gleiche, sicher und bezahlbaren Wohnraum. Unter diesen Leitgedanken kann man eigentlich alle Maßnahmen und alle Notwendigkeiten bündeln. Wir wissen schon, was zu tun ist. Wir kennen unsere Aufgabe. Man muss uns aber auch arbeiten lassen. Und dazu ist es notwendig, dass die Politik einfach einen guten Handlungsrahmen für uns zur Verfügung stellt.
Tim Schreiber schätzt vor allem die vielen Vorteile, die es in der Zusammenarbeit und in der Kooperation mit dem Verband gibt.
Also auch der GdW hat sich ja, seitdem ich ihn begleiten darf, an der Stelle stetig weiterentwickelt. Und was ja das Tolle beim GdW ist, das muss man sagen, zum einen die Hilfestellung, die uns unser Verband bietet an der anderen Seite, aber auch der Austausch, der darüber möglich wird. Denn ganz viele Probleme in unterschiedlichen Bereichen, auch über Unternehmensformen hinweg, treten ja in der einen oder anderen Form dort auch mal auf. Und gerade da ein organisierter Austausch auf Verbandsebene ist immer unglaublich wertvoll und da kann man immer etwas mitnehmen. Können wir alle immer noch ein Stückchen besser werden? Ja klar, aber auch das sollte uns anspornen.
Auch Lars Lippelt sieht die Arbeit des Verbands, des Bundesverbands GdW, sehr, sehr positiv. Ihn spricht vor allem an, dass es dem GdW gelingt, auf der gesamten Landkarte die Wohnungsmärkte attraktiv zu gestalten.
Der GdW unterstützt, also zum einen ja schon vor vielen Jahren, durch solche Themen wie soziale Stadt und dergleichen, wo der GdW ja auch Hauptmotor mit war, dass überhaupt auch wieder in Großwohnsiedlungen und dergleichen ein anständiges, ein gutes Wohnen realisiert werden kann. Sag mal, da ist der GdW schon der gute Branchenverband, der versucht eben auch deutschlandweit auf der gesamten Landkarte die Wohnungsmärkte attraktiv zu gestalten.
Josef Scharnagel habe ich gefragt, wie wichtig die Verbandsarbeit für ihn eigentlich ist.
Die Verbandsarbeit ist enorm wichtig und ich muss auch ganz offen sagen, ohne den Verband wird es die Wohnungsbaugesellschaft Hallstein gar nicht geben. Der Verband unterstützt Kommunen oder auch Private dabei, Gesellschaften überhaupt zu gründen, hilft in den Anfangsjahren, hilft dabei, die richtigen Unternehmensformen zu finden. Und diese Arbeit vom Verband ist enorm wichtig, auch im laufenden Prozess. Wir haben laufende Berater, wir haben einen exklusiven, guten Austausch. Und das bietet uns als Gesellschaft auch sehr viel Halt und es sind auch Leitplanken in der ein oder anderen schwierigen Phase. Und da sind wir sehr dankbar, dass wir den Verband haben, dass wir auch im Verband selber aktiv mitwirken können. Und genau, für die nächsten 100 Jahre wünschen wir natürlich auch viel Erfolg dabei.
Diversität ist in den letzten Jahrzehnten zum zentralen Paradigma der Aushandlungen um gesellschaftliche Gleichheit geworden. Und natürlich beschäftigen sich auch die jungen Führungskräfte, mit denen ich in diesem Podcast spreche, mit diesem Thema. Sandra Altmann fasst das Thema Diversität nicht nur auf Gendersprache.
Ich glaube grundsätzlich, Diversität kann Teil der Lösung von ganz vielen Herausforderungen sein. Und Diversität bedeutet ja nicht nur eine Unterscheidung des Geschlechts oder des Alters oder der Hautfarbe. Der kulturelle Hintergrund, verschiedene Bildungs-, Berufshintergründe, auch unterschiedliche Fähigkeiten, Denkweisen und Persönlichkeitstypen können unsere Teams bereichern. Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns frei machen von dem Denken in Stereotypen oder klassischen Rollenbildern. Also warum soll ein Vorstandsmitglied immer männlich und weißhaarig sein und warum muss die Personalerin eine junge Frau sein? Wenn es uns gelingt, dass wir diese klassischen Stereotypen ablegen, wenn wir uns davon befreien, dann werden wir automatisch selbstreflektierter und weltoffener. Und das bringt für unsere Unternehmen ganz viele Vorteile mit sich. Eine bessere Problemlösungskompetenz, mehr Innovationskraft, am Ende auch ein Wettbewerbsvorteil, weil sich unsere Arbeitgeberattraktivität verbessert.
Und glauben Sie, dass da das Alter wirklich so entscheidend ist?
Ich glaube, das Alter ist in meiner Führungsrolle ein entscheidender Punkt. Ich finde mich wieder in einer Führungsrolle umgeben von vielen Männern, von vielen älteren Personen. Ich glaube, es macht Sinn, das zu vermischen. Also wirklich das, was Diversität ausmacht. Ich merke, dass es mir gut tut, mich mit Menschen auszutauschen, die deutlich mehr Erfahrung haben als ich und dass es Menschen mit mehr Erfahrung auch gut tut, meine Sichtweise auf Themen in ihr Denken zu integrieren. Und wenn man das konstruktiv zusammenbringt, dann hat man ein Erfolgsrezept.
Wohnungsgenossenschaften leisten einen wichtigen Beitrag zur Sicherung und Schaffung bezahlbaren Wohnraums. Und das seit weit mehr als 100 Jahren. Auch viele Mitgliedsunternehmen des GdW prägen damit die Wohnungsmärkte in Deutschland. Thomas Fleck ist einer der Vorstände einer Genossenschaft, in dem Fall aus Berlin. Lieber Herr Fleck, was macht denn die Verantwortung aus von Genossenschaften?
Das Schöne ist, dass in der Frage schon impliziert ist, Genossenschaften, also die Mehrzahl. Wir sind überzeugt davon, dass nicht die eine Genossenschaft oder die eine Gesellschaft die Zukunft gestalten wird. Es wird eine starke Gemeinschaft sein, die innerhalb eines großen Wirken und Vernetzung möglich ist. Das heißt, diese starke Gemeinschaft von vielen zusammen wird es brauchen, um Verantwortung in der Zukunft Genossenschaften, aber auch anderen mit zu übernehmen. Und im Übrigen hat auch der GdW einen beeindruckenden Mehrwert, der hier geleistet wird. Denn durch die Vernetzung innerhalb von Genossenschaften oder Gemeinschaften findet eigentlich Zukunft gestalten, aber auch Verantwortung übernehmen dann auch wirklich statt.
Also auch der Verband leistet dazu einen ganz wesentlichen Beitrag.
Ja, da bin ich überzeugt, gerade in dem Bereich auch mit Vernetzung.
Ein Nachhaltigkeitsexperte ist Florian Ebrecht. Und ihn habe ich gefragt, wie die Themen Nachhaltigkeit und Genossenschaften zusammenpassen.
Man kann sagen letztlich, dass das Geschäftsmodell der Genossenschaften per se eigentlich ein nachhaltiges sei, also ein nachhaltiges ist, aber vor allen Dingen auch per se ein nachhaltiges sein muss, damit dieser Ansatz entsprechend auf beiden Seiten erfüllt wird. Unter der Prämisse des bezahlbaren Wohnens stehen damit natürlich gerade auch so die Genossenschaften und auch die Gremien besonders unter Druck. Denn auf der einen Seite ist die Zielsetzung, guten, günstigen, sozialverträglichen Wohnraum bereitzustellen. Und auf der anderen Seite haben wir aber die großen Investitionserfordernisse, die in die Bestände fließen müssen. Auf der anderen Seite auch die zunehmend steigenden Mieten in den Städten aufgrund der Urbanisierungsprozesse. Dafür brauchen wir letztlich mehr und weiteren Wohnraum. Und das Ganze wird natürlich erschwert durch die ganzen Auflagen, durch viel Regulatorik. Aus meiner Sicht letztlich wird damit das genossenschaftliche Modell natürlich sehr stark gefordert. Es ist ganz wichtig, dass man an der Stelle eine gute Kommunikation und einen guten Transport dieser Herausforderung in die Mitgliedschaft, dass der gelingt, um Verständnis zu erlangen für die Situation, dass die Bestände dekarbonisiert werden müssen. Aber natürlich auch, dass die Zunahme oder die Neuschaffung von Wohnraum natürlich mit sehr vielen Problemen und Herausforderungen einhergeht, damit das Ganze nachher schlussendlich noch bezahlbar ist. Dadurch, dass wir darüber sprechen, dass die Wohnungswirtschaft vor so großen Herausforderungen, vor einer Zeitenwende steht, finde ich, muss man sagen, dass es ganz wichtig ist, dass die Unternehmen, und das gilt letztlich oder schlussendlich auch für die Genossenschaften, dass sie sich wirklich innovativ aufstellen. Es ist wichtig, mit einem innovativen Gedanken vorausschauend zu agieren.
Auch Christian Hauptners größtes Anliegen ist, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Und das ist genau das Thema, das ihn persönlich in seinem täglichen Doing antreibt.
Also in der Genossenschaft ist das, glaube ich, ein ganz zentraler Ansatzpunkt. Wir stellen Wohnraum für unsere Mitglieder zur Verfügung, guten, sicheren und bezahlbaren Wohnraum. Und da ist unser ganzes unternehmerische Handeln ist danach ausgelegt. Und das ist ja nicht nur eine Lösung, sage ich mal, die alle Häuser auf grüne Energie umzustellen. Man darf den Menschen nicht vergessen, der das Ganze auch bezahlen muss. Das sind unsere Mieterinnen und Mieter.
Genossenschaften haftet umhin, vielleicht ob ihres über 100-jährigen Alters, ein bisschen ein altbackenes, verstaubtes Image an. Herr Schreiber, wie sehen Sie das? Ist das Image von Genossenschaften wirklich so verstaubt?
Ich würde nicht unbedingt sagen altertümlich und verstaubt. Ich würde sagen etabliert. Und natürlich an der Stelle auch immer unterschiedlich in seiner Bedeutung. Dass wir eine Wohnungsnot momentan haben, das ist ja unbestritten. Und Wohnungsnot gab es auch schon Ende des 19. Jahrhunderts. Und die Gründerväter der Genossenschaftsidee haben dann dazu beigetragen, dass man gesagt hat, solche Probleme lösen sich solidarisch und in einer Gemeinschaft viel, viel besser. Und das ist auch so ein Gedanke, der mich weiterhin antreibt, auch wenn diese Idee schon über 100 Jahre alt ist an der Stelle. Und da in diese Kerbe hauen wir Wohnungsgenossenschaften. Denn wir haben eben nicht zum Ziel diese Gewinnmaximierung, sondern eher, wir stellen das Gemeinwohl in den Vordergrund, da wir sagen, wir wollen für eine sozial verantwortbare Wohnraumversorgung und das eben auch über die Mieten, ich sage mal, darstellen. Und das ist schon so ein Gedanke bei Genossenschaften, der mich doch sehr angezogen hat. Also das ist etwas, was ich sehr gut vertreten kann mit meinen Werten und Vorstellungen und auch meiner Idee von einem funktionierenden Mietmarkt.
Für Lara Meyer ist ganz wichtig, dass man als Genossenschaft mutig genug ist, neue Wege zu gehen.
Also ich glaube, was wir einfach immer uns bewusst sein müssen, und das gilt jetzt nicht für uns nur als Genossenschaften, sondern auch für die gesamte Wohnungswirtschaft, dass wir mutig sind, einfach neue Wege zu gehen. Und dass wir nie irgendwelche Einbahnstraßen haben und wenn es schwieriger wird auch. Oder wir müssen uns einfach gegenseitig unterstützen.
Leerstand versus Wohnraumnot. Das ist eine zentrale Frage, die uns sehr beschäftigt, in der wir auch in der DW die Wohnungswirtschaft immer wieder drüber berichten und die auch viele Wohnungsunternehmen umtreibt natürlich. Bei Lars Lippelt in Reda-Wiedenbrück in der Nähe von Gütersloh herrscht vor allem Wohnraummangel und er hat Ideen, wie man diesem vielleicht gerade im öffentlichen Wohnungsbau begegnen könnte.
Bei uns haben wir keinen Wohnungsleerstand. Also wenn wir Wohnungsleerstand haben, ist dieser hauptsächlich maßnahmenbedingt aufgrund von Modernisierungen, geplanten Leerwohnungsaufbereitungen oder dergleichen. Wir führen intern ja fast auch schon wieder Wartelisten, beziehungsweise insbesondere beim Neubau merken wir, dass wir dort extrem viele Anfragen bekommen und müssen da schon immer sehr wohlgesonnen selektieren, wer denn eine Wohnung bekommt, beziehungsweise gerade ja auch im öffentlichen Wohnungsbau, bei dem du dich ja sehr häufig noch mit der Stadt abstimmen musst, weil die Belegungsrechte, Belegungsbindungen haben, ist es ja noch ein anderer Paar Schuhe, das ja auch den Vermietungsprozess verlangsamt.
Herr Lippelt, ließe sich denn der Wohnraummangel vielleicht damit eindämmen, indem man die Belegungsrechte immer wieder überprüft und nicht nur bei Einzug?
Meiner Meinung nach ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit, um es mal als im Reallabor zu überprüfen, ob man damit nicht die Möglichkeiten schafft, dass im öffentlichen Wohnungsbau, der ja in den letzten Jahren in Deutschland immer weniger geworden ist, dort dann genau die Person drin hat, beziehungsweise diese Person diese Wohnungen bewohnen, die auch im Bezug eines Wohnberechtigungsscheins sind, sondern auch regelmäßig im Bezug dieses Wohnberechtigungsscheins, weil sich da letztendlich die Lebensumstände einer Familie ändern können, dass dann auch die Personen, sobald sie eben nicht mehr diesen Status erfüllen, sich anderweitig auf dem freien Wohnungsmarkt eine Wohnung suchen müssen. Meiner Meinung nach ein Instrument, was man zumindest in einzelnen Standorten als Reallabor untersuchen sollte, ob das nicht ein Weg wäre, um den öffentlichen Wohnungsbau genau mit den Personenkreisen zu besetzen, die auch regelmäßig in den Bezug eines Wohnberechtigungsscheins kommen und das dann auch nachweisen.
Mit der Situation am Wohnungsmarkt beschäftigt sich natürlich auch Josef Scharnagel. Tatsächlich ist diese Situation und der Wunsch, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, einer der Treiber für seine tägliche Arbeit.
Mich persönlich treibt es an, dass wir Wohnraum schaffen für die Bürgerinnen und Bürger, bei uns in der Kommune ganz speziell. Und dort sogar mehr schaffen als nur Wohnraum. Wir schaffen Nachbarschaften, die Grundlage für ein Zusammenleben. Und das ist ein Antreiber von mir.
Das sind Themen, die ja, wofür eigentlich die Wohnungswirtschaft steht und das auch ein Pfund ist der Wohnungswirtschaft und gerade vielleicht junge Menschen auch den Arbeitsort Wohnungswirtschaft attraktiv macht.
Ja. Ja, definitiv. Also klassisch, wenn man in der Wohnungswirtschaft unterwegs ist, dann schafft man Wohnungen oder vermietet Wohnungen, verwaltet Wohnungen. Vor allen Dingen in der sozialen Wohnungswirtschaft, in der wir uns bewegen, ist es aus meiner Sicht sogar noch ein Stück mehr, weil wir Verlässlichkeit bieten und Verwurzelung und Identifikation auch zulassen.
Gutes tun, Werte vermitteln, Zusammenhalt stärken, Nachbarschaften stärken, das sind alles Themen, die Unternehmen in der Wohnungswirtschaft ausmachen. Nicht nur für Josef Scharnagel, sondern auch für Lara Meyer ist das Arbeitsumfeld Wohnungswirtschaft ein ganz gutes, positives und wichtiges, in dem sie gerne unterwegs ist. Frau Meyer, gerade die Themen Vereinbarkeit von Beruf, Arbeitsleben und Familie ist ein wichtiges Thema. Wie gehen Sie das konkret in Ihrem Unternehmen an?
Also es ist natürlich immer unter dieser Bedingung, dass das Arbeitsvolumen dann auch machbar ist. Das ist klar. Also das muss dann schon irgendwie zu bewältigen sein. Ich denke aber schon, dass mit Organisation, Arbeitsteilungen, vielleicht unterstützenden Maßnahmen dort Möglichkeit gibt, sich zeitweise rauszunehmen oder eben dann vielleicht zeitlich einen Tag weniger zu arbeiten. Hier kommt auch die Digitalisierung oder diese digitale Transformation ins Spiel, die es uns natürlich auch erlaubt, anders zu arbeiten.
Herr Fleck, Sie sind dieses Jahr mit dem DW Zukunftspreis der Immobilienwirtschaft ausgezeichnet worden. Es ging um ein Thema, das im Personalbereich angesiedelt ist. Also das Miteinander und wie ist das Arbeiten bei einem Wohnungsunternehmen attraktiv. Sie haben da eine tolle Idee gehabt. Was treibt Sie da an, für Ihre Mitarbeitenden ein gutes Arbeitsumfeld zu schaffen?
Was treibt mich an? Ja, spannende Frage. Ich finde ja, dieses Kraft des Miteinanders sagt ja in irgendeiner Art und Weise schon sehr viel. Also Miteinander. Und das, der Antrieb ist, mit Menschen, also Perspektivenvielfalt in irgendeiner Form hereinzubringen. Denn ich bin überzeugt davon, dass wenn viele Perspektiven mehr, also in Sicht aufeinandertreffen, dass ganz, ganz viel Schönes und Neues entstehen kann. Und vor allem, wenn man die Komplexität der Zukunft sieht, hat das eine extrem hohe Relevanz, viele Sichtweisen reinzubekommen. Und erst wenn das stattfindet, bin ich überzeugt davon, fühlen sich Menschen auch wohl in einem Biotop, in dem sie arbeiten. Und wenn Menschen gehört werden, haben sie ganz andere Energie, kommen gerne auf Arbeit.
Mit den jungen Führungskräften habe ich nun über viele Themen gesprochen, die sie in ihrer täglichen Arbeit begleiten, belasten, aber eben auch sehr viel Freude machen. Ein wichtiges Thema haben wir noch ausgelassen, und zwar das Thema Zukunft. Sandra Altmann hat dazu eine ganz besondere Meinung.
Der Zukunftsbegriff in der Wohnungswirtschaft war viele Jahre so statisch wie die Immobilie selbst, aber die Welt um uns herum hat sich verändert und auf uns kommt eine ganz andere Dynamik im Moment zu. Ausgelöst durch verschiedene Krisen und Herausforderungen, die jetzt zusammenwirken, beispielsweise die Klimakrise, wir leisten unseren Beitrag zur Energiewende, das Thema Nachhaltigkeit ist für uns ja handlungsleitend geworden, aber auch die Pandemie hat Spuren hinterlassen und wir haben das Dauerthema demografische Entwicklung, was zu Digitalisierungs- und Organisationsbedarfen führt, müssen wir eine ganz andere Dynamik in der Unternehmensführung und Unternehmensentwicklung an den Tag legen. Und genau das ist auch unsere Herausforderung. Ich glaube, mit Blick in die Zukunft sind wir einerseits gefordert, diese Dynamik möglich zu machen und auf der anderen Seite eben das, was unsere Branche seit Jahrzehnten ausmacht, nämlich Qualität und Beständigkeit.
Zum Finale unseres Geburtstagspodcasts für den GDW darf der GDW natürlich jetzt auch selber zu Wort kommen. Ja, Herr Gedaschko, Frau Esser, Herr Lieberknecht, Sie sind vertreten die Führung des GDW. Ich habe jetzt mit vielen Mitgliedsbetrieben von Ihnen gesprochen, mit jungen Geschäftsführern, Geschäftsführerinnen, Vorständen, Vorständinnen. Und habe Sie natürlich auch gefragt, wie Sie denn so zum GDW stehen. Da kam nur Lob. Das, so viel kann ich schon mal verraten. Es gelingt Ihnen offensichtlich, die neue Generation mitzunehmen und auch von der Verbandsarbeit zu überzeugen. Und das wäre jetzt meine Frage, wie glauben Sie, dass Ihnen das gelingt oder warum Ihnen das so gut gelingt? Vielleicht Frau Esser.
Ja, liebe Frau Jachert, ich würde das mal vielleicht beginnen damit, dass ich schon finde, dass wir, obwohl wir dieses Jahr 100 Jahre alt werden, uns immer verstanden haben und weiter verstehen als Themensetzer. Also wir versuchen natürlich, wichtige Themen der Branche rechtzeitig zu scouten und dann aber auch so runterzupressen, dass sie für unsere Mitgliedsunternehmen umsetzbar werden. Ja. Und wenn ich jetzt mal so drei Themenbereiche nennen darf, ist einmal das Thema generell Nachhaltigkeit, wo wir, glaube ich, immer am Nabel der Zeit sind. Das ist das Thema Digitalisierung und das ist das Thema auch Klimastrategie und Transformationspfade. Und weil alle diese Themen natürlich so stark auch in die Zukunft gerichtet sind und wir sie aber dennoch für unsere Unternehmen handhabbar machen, ja, ich könnte mir vorstellen, dass wir da gerade auch die jüngeren Menschen ganz gut ansprechen können.
Herr Gedaschko, Sie sind nun ja auch das politische Gesicht des GdW. Also Sie sind vor allem als Lobbyist tätig. Glauben Sie, dass auch Ihre Arbeit, oder ist es sicher so, dass auch Ihre Arbeit, Ihr Lobbyismus, Ihr Engagement bei der Politik von den Mitgliedsunternehmen gesehen wird?
Man sagt uns ja nach als GdW allgemein, dass wir Klarsprech machen und nicht irgendwie verdruckst dann hintenrum nur unsere Meinung darstellen. So, und ich glaube, dieses deutliche Ansprechen auch von Dollpunkten, aber auch wenn wir sagen, wir loben natürlich auch dort, wo es angebracht ist, aber dieses Klarsprechen, das ist natürlich wichtig, damit überhaupt auch nicht nur in der Politik, sondern auch in der Branche gehört wird, was wir denn eigentlich zu den jeweiligen Positionen meinen. Und ich glaube, das ist sehr wichtig. Ich komme ja selber ein Stück weit auch aus der Politik und da fliegt man bisweilen auch eine sehr diplomatische Sprache. Und ich habe aber gelernt, erstens, wenn du als Verband tätig bist, ist diese diplomatische Sprache häufig nicht angebracht, gerade dann, wenn es eben kritisch wird. Und diplomatische Sprache wird auch nicht von jedem so verstanden und insofern glaube ich, wie gesagt, diese Klarheit war das A und O.
Dann einmal Politik. Wir haben jetzt von Frau Esser gehört, der Blick in die Zukunft oder das Themen setzen. Herr Lieberknecht, es ist auch in Gesprächen mit den Jungunternehmern oft gefallen, Initiativen des GdW, wie auch Ausschreibungen, Preise, soziale Stadt und so weiter. Glauben Sie das oder wie tragen die Sachen dazu bei, dem GdW auch ein Stück weit ein junges Image zu verpassen?
Ja, ich denke schon, vor allem wenn man guckt, dass man die Preise dann auch weiterentwickelt. Also wenn man die so vergibt oder so belässt, wie sie vor 25 Jahren waren, dann ist es, glaube ich, nicht gut. Aber wir bemühen uns, das anders zu machen. Und wir nehmen mit den Preisen natürlich auch eine ganz große Bandbreite mit. Also wir haben den Preis Soziale Stadt, wir haben den Deutschen Bauherrenpreis mit anderen auch zusammen in Kooperation. Das sind ja nicht nur unsere Preise, wir verleihen Siegel. Inge Esser hat ja die Nachhaltigkeit angesprochen. Also das NABU-Siegel ist ja auch so ein bisschen ihr Baby. Der Preis Soziale Stadt wird jetzt im Mai wieder vergeben, am 6. Mai 2025. Das machen wir alle 2 Jahre. Und wir versuchen dort auch ein größeres Publikum zu erreichen. Das war vor ein paar Jahren noch so, dass man da sehr unter sich war. Sehr familiär. Das war auch schön, aber wir müssen das natürlich auch öffnen. Und wir müssen, glaube ich, auch sehen, bei den Themen, die wir setzen, das vielleicht nur als Ergänzung auch zu Inge Esser, dass wir Vorreiter sein müssen, also auch Entwicklungen frühzeitig erkennen müssen, aber trotzdem immer gucken, weil wir 3000 Unternehmen haben, dass wir alle mitnehmen und auch alle ansprechen. Und die jungen Leute sitzen, glaube ich, nicht nur in den großen Unternehmen, die wirklich auch die Kapazität haben, selber Dinge weiterzuentwickeln und weiterzudenken, innovativ zu denken, sondern eben auch in vielleicht kleineren Unternehmen, wo das schwieriger ist. Und die muss man alle im Blick haben. Und ich glaube, das gelingt uns ganz gut.
Gerade wenn ich das mal aufnehme, kleinere Unternehmen und ja im Blick haben, gemeinschaftlich, da fällt mir dann doch die DigiVo ein. Frau Esser, das ist, glaube ich, eine kleine Erfolgsgeschichte. Vielleicht ein kurzer Abriss zu DigiVo.
Ja, also DigiVo ist tatsächlich eine Erfolgsgeschichte. Es war ja, die Initiative kam ja aus der Reihe unserer Regionalverbände. Man hat dort festgestellt, dass man eigentlich für mehr Drive in der Digitalisierung in unserer Branche ein Kompetenzzentrum bräuchte, das so ein bisschen unabhängig von irgendwelchen Anbietern ist. Und ja, wir haben das dann aufgegriffen und witzigerweise haben wir dann im ersten Lockdown der Corona-Krise, also im Anfang April 2020 in einer virtuellen Versammlung, wir wussten noch gar nicht, wie das geht, eine Vereinsgründung hinbekommen, die dann tatsächlich auch eingetragen worden ist, was also noch ungewöhnlicher war, weil auch das Registergericht damit völlig überfordert war. Ja, und das war die Idee, da haben sich 15 Verbände und vor allem Wohnungsunternehmen zusammengetan, die damals schon große Vorreiter waren in Sachen Digitalisierung, und mittlerweile sind wir über 200 Mitglieder mit stark steigender Tendenz, und wir bieten dort so viele, ja, ich sag's jetzt mal so, coole Formate an, die vor allem natürlich auch jüngere Menschen ansprechen, die einerseits Wissen vermitteln, die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch geben, aber vor allem, und das darauf kommt's ja auch an, vernetzen, die unsere jungen Nachwuchsführungskräfte in den Unternehmen miteinander vernetzen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Mehrwert.
Vielen Dank. Wenn wir jetzt in die Zukunft blicken, die Zukunft des GdW, vielleicht nochmal zu Ihnen, Herr Lieberknecht. Wo sehen Sie den GdW in, vielleicht nicht den nächsten 100 Jahren, aber vielleicht so in der näheren Zukunft, 10, 15 Jahre?
Also der GdW wird seine Stellung ausgebaut haben, bin ich fest von überzeugt. Also wir haben nicht nur in Berlin eine starke Position in Politik oder auch mit vielen anderen Verbänden zusammen. Ich merke das bei den Treffen, die wir so haben, dass man auch immer ein bisschen guckt, was hat der GdW für eine Meinung. Also egal, wer da sitzt, ob das eine Referentin ist, ein Referent oder ob wir da sitzen. Man guckt immer schon und orientiert sich. Das ist in Brüssel auch so. Wir sind in Brüssel ja organisiert, bei Housing Europe Mitglied. Und ich selber bin da schon viele Jahre im Vorstand. Und da merkt man auch, dass Deutschland als Nation und wir als GdW, als deutscher Verband, da auch schon eine große Rolle spielen und bei vielen inhaltlichen Fragen der letzten Jahre dann auch immer unsere Position mehr oder weniger auch 1:1 durchsetzen konnten. Und das wird in der Zukunft, wir kriegen jetzt einen neuen Kommissar für Energie und Wohnen, der in 4 Stunden vom Parlament auf Herz und Nieren geprüft wird. Da sind wir auch sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Also es gibt vielfältige Facetten der Entwicklung, die wir noch machen können. Ein Thema haben wir noch nicht genannt, das will ich noch mal setzen. Das ist das Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt. Also was in unseren Quartieren passiert, ist im Moment neben dem Thema Klimawandel, Transformation der Gebäude natürlich auch ein Thema, was gerade junge Leute auch interessiert. Also wie geht es weiter? Wie werde ich in 10 Jahren oder in 20 Jahren wohnen? Was passiert mit meinem Quartier? Und auch die alten Leute, die dort wohnen. Und wir haben ja mit den Wohntrends 2040, die wir vor gut einem Jahr vorgelegt haben, gezeigt, dass es da ein Thema gibt, Thema Einsamkeit. Und diese ganzen Dinge zusammenzuführen und unsere Unternehmen dazu begleiten, das ist, glaube ich, für die Zukunft genauso wichtig wie das Thema Transformation.
Herr Gedaschko, wenn wir jetzt zum Thema Politik nochmal kommen, ich glaube, wir haben jetzt hier gerade diese Aufnahme 2 Wochen vor Veröffentlichung des Podcasts. Wenn wir jetzt über die aktuelle Politik reden würden, wäre das in 2 Wochen zum Erscheinen des Podcasts unter Umständen schon wieder veraltet. Aber Sie haben auch gesagt, mir macht meine Arbeit wirklich sehr viel Spaß, weil es gibt viel zu tun. Bleibt das auch in Zukunft so?
Ich denke ja, weil ein Blick zurück, als ich anfing, war der große Aufreger die Streichung von 50 Millionen im Bereich soziale Stadt. Über die Streichung von 50 Millionen in einem Etatposten des Bundes würde man heute müde lächeln. Und es sind so gewaltige Aufgaben hinzugekommen, Energieerzeugung, Mobilitätsunterstützung, Kümmern im Quartier ist an Bedeutung, Christian hat es eben deutlich gemacht, nochmal viel, viel größer geworden für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das heißt, die Spannbreite dessen, wo man arbeiten kann, wo man denken kann, ist so, dass im Prinzip man eher versuchen muss, in diesem unendlichen Kosmos sich doch noch etwas zu konzentrieren. Wer da nicht ein Thema findet, das ihm wirklich Freude bereitet, da weiß ich nicht, der ist irgendwie, glaube ich, für die Arbeit nicht geschaffen. Also insofern, es ist unendlich viel zu tun. Und wenn wir nach vorne schauen, die Transformation wird weitergehen. wir werden wahrscheinlich noch viel intensiver uns mit diesem Thema auseinandersetzen müssen. Manche unserer Unternehmen tun es, viele sind dabei zu überlegen, andere stehen noch und gucken zu. Und diesen Prozess zu unterstützen und zu stärken und vielleicht noch weitere Möglichkeiten zu heben, und das ist natürlich eigentlich eine Riesenchance für einen Verband, auch für die Unternehmen. Und deshalb so eine Chance zu begleiten, das ist stark, das schafft man nicht immer in jedem Bereich im Leben. Stellen wir mal vor, ich wäre Repräsentant der deutschen Schraubenindustrie und würde für die Achtkantschraube kämpfen müssen. Die würde sich im Leben nicht verändern. Das wäre irgendwie, glaube ich, halb so interessant.
Frau Esser, Sie zum Abschluss nochmal. Sie sind wirklich omnipräsent. Auf vielen Veranstaltungen vertreten Sie die Positionen des GdW zu ganz unterschiedlichen Themen. Ich nehme jetzt mal an, dass auch Ihnen das Freude macht. Geht das so weiter? Also ist es für Sie wirklich ein großes Anliegen, auch künftig den GdW überall zu repräsentieren und die Themen dort zu platzieren?
Ja, das ist mir ein sehr, sehr großes Anliegen und vor allem auch das Anliegen, wir sind ja nicht alleine. Also der GdW ist ja ein Verband der Verbände und das macht uns ja auch nochmal so stark. Dieses Zusammenspiel mit unseren Regionalverbänden und auch dieses wahnsinnige Know-how, das wir dort aus dem Beratungsbereich, aus dem Prüfungsbereich schöpfen können und das wir dann intelligent zusammenfügen können. Also ich glaube, das ist ja unser Alleinstellungsmerkmal gegenüber vielen anderen Organisationen und das macht Spaß und ja, das freut mich auch, dieses in die Zukunft transportieren und transferieren zu können.
Dann bleibt mir an dieser Stelle nur dem GdW herzlich zu gratulieren zu 100 Jahren GdW. Ich glaube, viel schöner und viel wichtiger ist zu gratulieren für das Standing, das Sie bei Ihren Mitgliedsunternehmen haben, weil mich das wirklich auch sehr freut. Für Sie ganz von Herzen kommt das. Alles Gute. Das war's, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir gehen jetzt feiern. Wer jetzt enttäuscht ist, dass er zum 100. nicht die gesamte Geschichte des GdW präsentiert bekommen hat in diesem Podcast, dem kann ich getrost sagen, so einen Podcast gibt es schon. Und zwar ist er vor 2 Jahren gemacht worden, habe ich ein Gespräch geführt mit Axel Gedaschko, dem amtierenden Präsidenten des GdW und seinen beiden Vorgängern im Amt, Lutz Freitag und Jürgen Steinert. Mit ihnen spreche ich über 36 Jahre Lobbyarbeit, 36 Jahre GdW, wir arbeiten viele Themen aus der Historie auf und es ist ein super spannender Podcast, den ich wärmstens empfehlen kann. Den Link dazu finden Sie in unseren Shownotes. Diesen Podcast und den eben beworbenen Podcast finden Sie wie immer auf www.podcast.haufe.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.